Deutschlandfunk.
Das war das Neue, das uns erfreue, unsere singende, klingende Wochenplauderei auf dieser Welle von Österreich. Komme ich wieder am nächsten Sonntag, ich bin so frei.
Der Nachspann ist jetzt dreimal gelaufen. Wir mussten früher aussteigen. Das ist noch nie passiert. Können Sie stolz sein.
Wer sind Sie?
Rosenzweig. Der Redakteur der Sendung. Also, jetzt nicht mehr. Aber ehrlich, ich wollte eh seit Monaten aufhören.
Was ist eigentlich gerade passiert? Die Erinnerung verschwindet bereits. Die Sendung ist gut gelaufen. Dann war natürlich vom Papst die Rede. Nach ihm werde ich immer gefragt. Und dann ist alles in Unordnung geraten. Geärgert habe ich mich, vielleicht sogar geschrien. Ja. Und ich habe mich an die Dreharbeiten von Molander erinnert, aber das kann eigentlich gar nicht sein. Denn Molander haben wir nicht gedreht.
Mein Vater war dabei.
Ihr Vater?
Bei den Statisten im Konzertsaal. In der Halle 7 im Atelier in Barrandov. Als sie mit Papst den Fall Molander gedreht haben. Ich habe überall gesucht, es gibt keine Kopie. Das Negativ ist verloren. Und sie sind wohl der Einzige, der die Muster gesehen hat. Außer Papst, aber Papst ist tot.
Bringen Sie mich zur Straßenbahn.
Ein Auto wird Sie fahren, Herr Wilczek.
Das da, auf den Bildern da, das ist doch der Peter Alexander. Das ist ein Profi, kann schon am ersten Drehtag den ganzen Text. Eine junge Schauspielerin, ich sag den Namen jetzt.
Schon gut. Mein Vater hat überlebt, falls Sie es wissen wollen.
Das freut mich. Aber was war denn mit Ihrem Vater?
Ach, was? Vergessen Sie es.
Die jungen Leute haben einfach kein Benehmen mehr. Ins Sanatorium Abendruh. Die werden sicher krank sein, verneid.
Lichtspiel, Hörspielserie nach dem Roman von Daniel Kehlmann, Folge 3.
Liebe Frau Papst, willkommen in unserem Zirkel.
Sehr erfreut.
Ich bin Else Buchholz. Das ist Maria Lotropf, die Gattin vom Professor Alwin von Lotropf. Das ist Grit Borger, die Gattin von Dr. Borger aus dem Finanzministerium. Das ist Heidrun Hippler. Sie wissen natürlich, hallo, wer ihr Gemahl ist. Und hier Henny Porten. Die kennen Sie ja, sie dreht gerade mit ihrem werten Herrn Gemahl.
Komödianten, natürlich, sehr erfreut.
Liebe Freundesrunde, das ist Gertrude Pabst, die Gemahlin vom großen Georg Wilhelm Pabst. Sie möchte unseren Lesezirkel kennenlernen. Sehr freuen wir uns.
Sehr.
Oh, wirklich sehr.
Ja, einen schönen guten Nachmittag Ihnen, liebe Frau Pabst.
Danke, Frau Hippler.
Ja. Trude überlegte, ob sie nachfragen sollte, wer denn der Gemahl sei, von dem sie angeblich wissen sollte. Aber längst hatte sie gelernt, dass jede Nachfrage ein Fehler sein konnte und dass man im Zweifel besser schwieg.
Ich freue mich auch sehr. Ich lese gerne, schon mein Leben lang.
Ach, das ist gut.
Henny, ja. Hab Dank für die Einladung.
Wir werden sehen, ob wir zusammenfinden. Also nicht jede kann mit jeder lesen.
Ja. Natürlich, man muss auch seelisch harmonieren.
Natürlich hatte Trude nicht herkommen wollen. Aber das waren die Frauen einflussreicher Männer. Es konnte lebenswichtig sein, sie zu kennen. Das war auch der Grund, warum Papst Henny Porten bei den Dreharbeiten gebeten hatte, Gertrude zum Club einzuladen.
Sehr nachdrücklich gebeten, hat er gesagt.
Und wie immer, wenn er eine seiner Hauptdarstellerinnen erwähnte, war zunächst kalter Schreck durch ihren Körper gefahren. Aber nein, Henny war keine Louise. Henny war glücklich verheiratet, sehr glücklich sogar, denn sie weigerte sich, sich von ihrem jüdischen Mann scheiden zu lassen. Und irgendwie hatte Trude sich auch darauf gefreut, mit anderen Menschen über Bücher zu sprechen. Sie fühlte sich sehr allein an den langen Tagen, an denen Wilhelm im Studio in Geiselgasteig arbeitete. Jakob kam nur an den Wochenenden aus dem Internat und Erika war sicher in ihrem luxuriösen Altenheim, in dem die Eltern hochrangiger Parteimitglieder lebten. Wenn Wilhelm spätabends heimkam, war er müde, aber er war auch aufgeregt und voll zielloser Unruhe. So war es immer, wenn er einen Film drehte.
Es wird gut, Trude, es wird gut. Die Technik ist hervorragend. Ich habe die besten Theaterschauspieler des Landes. Und im Drehbuch steht nicht eine Zeile, für die ich mich schämen muss. Weder in Frankreich noch in Amerika habe ich so ungehindert arbeiten können. Also.
An diesem Punkt erschrak er normalerweise und sagte, dass es natürlich ein großes Unglück sei, hier festzusitzen. Dann schwieg er eine Weile, schaltete das Radio ein, denn die Wände zur Nachbarwohnung waren dünn.
Was glaubst du?
Dass man den Lügen nicht glauben darf. Alles wird zusammenbrechen. Alles.
Wer möchte denn heute anfangen?
Bitte?
Wer möchte anfangen? Wir reden heute über die Sternengeige von Alfred Karasch.
Also ich glaube, dass wir uns mittlerweile alle Karasch-Kenner nennen dürfen.
Ja.
Seitdem wir letztes Jahr Winkelbunter Wimpel gelesen haben.
Wahre Dichtung.
Oh ja, und dann seinen bemerkenswerten Erfolgsroman Parteigenosse Schmiedicke, haben wir uns jetzt also entschlossen, uns Karaschs neues Buch. Ja, vielleicht möchte unser lieber Neuzugang. Frau Gertrude?
Ja. Also, was soll ich sagen?
Ja, was sollte man sagen? Das Buch war so uninteressant, dass es nicht einmal schlecht war. Ein junger Geigenvirtuose spielte ein großes Konzert, das ihn zum Star machte. Dann aber warf man ihm vor, eine Stradivari gefälscht und verkauft zu haben. Seine tugendreine Schwester war mit einem Staatsanwalt verlobt, der nur aus Treue und Pflichtbewusstsein bestand. Und so war er natürlich zerrissen zwischen der Liebe und...
Es ist spannend. Ja, spannend ist es. Schon ein spannendes Buch.
Wohl, aber ist das alles Trude?
Ich mag es, dass, wenn der Musikkritiker seine Hymne auf den Geiger, also dass, wenn er die Hymne noch im Konzert sitzend schreibt, zufällig dessen Mutter neben ihm sitzt. Die blickt ihm über die Schulter und sieht, dass ihr Sohn berühmt werden wird und ist so glücklich. Ja, das ist schon etwas albern, aber wenn man so will, ist es auch wirklich sehr bewegend.
Albern? Entschuldigung, wahrhaftig ist das. Das ist wahrhaftig und kraftvoll und überhaupt nicht albern.
Obacht! Karasch ist Heidruns Lieblingsautor.
Ja. Durch Parteigenosse Schmiedicke habe ich die Bewegung, die durch unser Land ging, wirklich begriffen.
Natürlich, ein sehr starker Roman.
Oh, ein einzigartiger, bemerkenswert.
Als der Roman erschien, da gab es ja noch Buchkritik, die wurde später erst verboten. Es gab also einen Verriss in irgendeinem Schmierblatt. Aber dann schrieb Karasch selbst eine Antwort, in der er dem Skribenten mitteilte, dass sein Buch einen Unbedenklichkeitsvermerk der Prüfungskommission zum Schutz nationalsozialistischen Schrifttums trug und dass daher ein Angriff auf das Buch zugleich auch als Angriff gegen eine Dienststelle der Reichsleitung zu bewerten sei. Ha! Der Schmierfink! Musste sich öffentlich entschuldigen.
Zu Recht.
Ja, zu Recht. Ich habe so gelacht.
Haben Sie denn alle Bücher von Karasch miteinander gelesen?
Ja, nun, es gibt ja immer einen neuen Karasch, nicht wahr?
Gott sei Dank.
Kaffee, Kuchen.
Oh ja,
ja.
Wunderbar. Ich hoffe, Sie mögen Quittenkuchen.
Ach, na ja.
Schlechte Zeiten, um gutes Obst zu bekommen, aber der Kaffee ist aus echten Bohnen.
Oh. Mit Zucker geht alles.
Die liebe Else verwöhnt uns immer.
Ja. Liebe Gertrude, Sie müssen uns jetzt aber sagen, wie Ihnen das Buch gefallen hat.
Oh ja, was spannend war es.
Ja, das haben Sie ja schon gesagt.
Mir hat am besten das Mädchen gefallen.
die Reihen sie liebt, so unschuldig und gut. Ja. Es hat mich an Eichendorff erinnert oder Hesse. doch, Hesse, den darf man nicht. Ich meine, der ist doch noch...
Natürlich. Hesse ist noch, lebt lange schon in der Schweiz, also nicht erst jetzt.
Und was denken Sie von der Figur des Staatsanwalts? Er ist doch der wahre Held der Geschichte, nicht?
Ja, der alte oder der junge Staatsanwalt?
Das ist doch die entscheidende Frage. Was denken Sie, liebe Gertrude?
Man denkt, es wäre der Sohn, aber dann ist es doch der Vater, der alles in Ordnung bringt und
Das reicht nicht, sagte eine Stimme in ihr. Denk daran, dass du aufgenommen werden willst. Aber sie lesen nur diesen Karasch, antwortete eine andere Stimme. Jede Woche treffen sie sich und reden nur über dieses Zeug.
Also, das ist wohl das Stärkste. Dass es doch wieder der Vater ist, der den Sohn rettet. Und das Mädchen gleich mit. Er will sie ja wegschicken, aber dann ist er so berührt von ihrer Tugend. Das ist wirklich, wirklich bewegend. Mhm.
Haben Sie denn das Buch Ihrem verehrten Herrn Gemahl empfohlen zum Verfilmen? Ich meine, er könnte doch etwas Wunderbares aus der Sternengeige machen,
ja.
Oder?
Oh ja, halt eine gute Idee. Woher hast du denn diese schönen Porzellantassen? Wenn mich nicht alles täuscht, waren die letztes Mal noch nicht hier.
Ein Antiquitätengeschäft in der Feldmoringer Straße. Dort habe ich das ganze Service gefunden. 85 Reichsmark. Milch?
Oh ja.
Wo habe ich nur meinen Kopf? Jetzt habt ihr die ganze Zeit den Kaffee schwarz getrunken. Und die Milch steht noch in der Küche.
Wir wussten die Zuckerdose nicht. Ist aber besonders schön.
Böhmisch? Um noch einmal von Karaschs Stil zu sprechen.
Ich habe genau so eine Dose schon gesehen. Aber nicht hier, das war drüben bei den Mann. Jedenfalls war das genau so eine
Wie
Dose.
Finden Sie denn das Ende, liebe Gertrude?
Das Ende ist gut.
Ja, aber was genau daran?
Wie er alles vorbereitet und dann löst.
Gestern Nacht war Trude irgendwo im letzten Kapitel eingeschlafen. Sie hatte also keine Ahnung, wie die Sternengeige endete.
Aber was sagen Sie zum letzten Satz, Gertrude?
Trude beugte sich vor, nahm ein Stück Kuchen, schob es in den Mund und gestikulierte hilflos, um zu zeigen, dass sie gerade nicht sprechen konnte.
Henny, würden Sie uns vielleicht wieder ein bisschen vorlesen?
Oh ja, bitte.
Sehr gut.
Ja. Wir haben nicht das Recht, auch noch das Leben eines anderen in unser Unglück hineinzuziehen. Es ist nicht der Stolz, Mutter, es ist nicht der Stolz. Mit zitternder Hand strich Frau Kästner Elisabeth über das Haar.
Henny hatte gut vorgelesen, mit feinem Timbre, hoher, aber voller Stimme und der Satz,
sondern du liebst ihn, Kind,
war wie ein Seufzen herausgeströmt.
Das war wunderbar.
Ich werde nie vergessen, wie ich unsere liebe Henny in Schnitzlers Der einsame Weg gesehen habe. Gerade in der Josefstadt, inszeniert von
das ist lange her.
Otto Preminger,
nicht? Grit,
es reicht jetzt. Ich muss Sie wirklich bitten. Immer lenken Sie ab. Ja. Komm vom Hundertsten ins Tausendste. Erst irgendeine Zuckerdose und jetzt Schnitzler. Immer Sachen, die gar nichts. Sagen Sie nichts. Sagen Sie einmal nichts. Ein Zirkel wie dieser ruht auf Übereinstimmung, auf Gleichklang. Wo das nicht gegeben ist, liebe Grit, bei aller Wertschätzung, vielleicht machen wir eine Weile ohne Sie weiter.
Keine sprach ein Wort, während Grit Borger mit unsicheren Händen ihre Handtasche aufnahm, ein besticktes Taschentuch hervorholte und sich die Tränen wegtupfte.
Vergessen Sie nicht Ihren Mantel. Wie schön, dass Sie jetzt bei uns sind, Trude.
Ja.
Ich freue mich auf unsere gemeinsamen Lektüren.
Ja.
Was lesen wir als nächstes?
Papst hatte selten einen so spektakulären Sonnenaufgang gesehen. Erstarrte Flammen schienen über den Horizont zu ziehen. Gletscher funkelten. Gewölk hing in feurigen Fasern im Himmel. Sekunden später ließ gleißendes Tageslicht die taufeuchten Wiesen aufstrahlen. Ausgerechnet hier wollte sie also Spanien vortäuschen, im bayerischen Krün. Ein ganzes Dorf hatte sie aus Sperrholz bauen lassen, Geld hatte keine Rolle gespielt, weiße Mauern, maurische Balkone, darüber aus Pappe die Umrisse eines scheinbar fernen, majestätischen Schlosses. Papst wollte nicht hier sein. Er war in Gedanken ganz bei Komödianten, dem Film, den er vor ein paar Wochen in den Studiohallen in Geiselgasteig abgedreht hatte und den er jetzt schneiden musste. Aber stattdessen war er hier, in diesem elenden Dorf, weit weg von seiner Arbeit.
Haben Sie eine für mich?
Er sah sich um. In der Nähe saß ein dicklicher junger Mann mit klugen Augen und einer Halbglatze.
Wie bitte?
Hatschik.
Ach. Franz Wilczek, Kameraassistent. Ja. Gestern waren sie alle ganz aufgeregt, ihretwegen. Der Papst kommt, hat's geheißen. Sie hat's geschafft. Der Papst hilft ihr beim Inszenieren.
Ich will mein Bestes tun.
Ich habe in München Film studiert. Zuletzt bei Harlan.
Harlan ist gut.
Professor Harlan hat mich an den Benitz empfohlen. Was soll ich sagen? Es ist besser, als an der Front zu sein.
Wirklich? Sie sind aus Wien?
Hört man das?
Deutlich. Wie laufen denn die Dreharbeiten?
Natürlich laufen sie großartig. Alle Probleme werden gelöst. Deswegen sind sie ja hier. Die größte Regisseurin des Reichs braucht natürlich keine Hilfe. Aber wenn es um die Gesichter geht, ist sie bereit, Beratern zuzuhören.
Ja, ja, die Gesichter. Film wäre so leicht ohne sie. Und übrigens auch ohne die Hände. Wenn man nicht gerade grüßt.
Mit deutschem Gruß.
Ja, da ist alles klar. Da wissen alle, wohin mit den Händen. Aber sonst muss man ständig etwas mit ihnen machen. Ein großes Problem.
Obacht, die Riefenstahl kommt.
Fräulein Riefenstahl.
Danke, dass Sie hier sind.
Natürlich.
Sie war älter geworden, seit er sie zuletzt gesehen hatte. Ihre Züge waren schärfer und kantiger, ihr Hals dünn, ihre Nase auffallend spitz. Ihr Gesicht war mit dicker Schminke hellbraun gefärbt. Sie trug ein weites Kleid mit Rüschen um den tiefen Ausschnitt, denn sie spielte eine blutjunge spanische Tänzerin.
Fangen wir an?
Sogleich waren alle in hektischer Bewegung. Wilczek kniete neben der Kamera, während sein Chef über ihm durch den Sucher lugte. Sie breitete die Arme aus, ging etwas in die Knie, stand in Positur.
Film ab!
Kamera läuft. 55.1, die erste.
Präzise drehte die Riefenstahl den Kopf, machte Schritte nach vorne und zurück, hob und senkte die Hände ohne den geringsten Fehltritt. Als sie fertig war, verharrte sie. Sie war nicht außer Atem. Eine Maskenbildnerin huschte heran, tupfte etwas Schweiß von ihrem Gesicht, erneuerte braune Schminke. Eine zweite Maskenbildnerin richtete ihr Haar. Dann wichen beide zurück.
Noch einmal. Wieder auf Anfang, bitte.
Kamera läuft. 55.1, die zweite.
Papst nahm seine Brille ab. Jetzt sah er unscharf, das machte es besser. Etwas braungraues in wogendem Kleid sprang zackig hin und her und ließ die Kastagnetten klicken. Es gab nur eine Lösung, dachte er.
Man musste die Kamera bewegen, in kurzen Fahrten die Schritte der Tänzerin nachvollziehend, gerichtet auf die Zuschauer, als sähe man sie aus ihrer Perspektive. Und dann musste man so schneiden, dass man vor allem eben dieses Publikum sah und nur sekundenlang Details der Tänzerin. Das zurückfliegende Haar, die Hand mit den Kastagnetten, manchmal ganz kurz das Gesicht.
Danke. Das nehmen wir.
Georg, Sie kümmern sich um die Gesichter. Wir brauchen lüsterne Augen. Alle sind überwältigt vom Tanz.
Papst sah die Statisten an. Wo hatte sie nur so viele Männer her, in Zeiten, in denen fast alle jungen Männer an der Front waren? Er räusperte sich und hielt eine kleine Rede. Er wusste, dass sie ihm nicht zuhörten. Es ging nur darum, Zeit zu gewinnen. Sie mussten sich eine Tänzerin vorstellen, irgendeine, nur eben nicht mehr diese verbissene Frau mit ihrer dicken braunen Schminke.
Also, blickt zur Kamera. Von ihr geht Energie aus, Wärme, Kraft. Was ihr seht, ist nicht einfach eine schöne Frau. Ihr seht alles, was ihr nicht habt.
Wir müssen ein paar Spots von unten setzen. In seine und seine und seine Augen.
Das würde künstlich aussehen.
Die Beleuchtung mache ich. Sie die Gesichter.
Also gut. Dann fahren wir nach rechts über ihn und ihn und ihn und bleiben auf ihm stehen. Wie heißen Sie?
Mario.
Sie blicken ganz knapp an der Kamera vorbei, Mario. Sie sind völlig gebannt. Sie starren, während die Kamera langsam zurückfährt.
Ich hab Durst.
Kann ihm jemand zu trinken bringen?
Die Beine tun weh.
Hier ein Wasser.
Ich habe auch Durst.
Ich auch. Wirklich. Sehr.
Wir drehen eine Einstellung, dann bekommen Sie alle etwas. Ja? Mario, wichtig ist, nicht zwinkern. Während die Kamera zurückfährt, dürfen Sie die Augen nicht schließen. Sie sind völlig...
Lieber den hier. Der ist schöner.
Vielleicht ist er das, aber wir brauchen einen, dem das Leben mitgespielt hat. Es geht um die Sehnsucht.
Wir nehmen den hier.
Könnten wir vielleicht beides versuchen?
Nein.
Ich glaube, die Komparsen haben alle Durst. Kann man da was machen?
Drehzeit ist teuer, Georg.
Also dann.
Papst spürte die ungeduldigen Blicke der Regisseurin. Nach einer knappen Stunde war er fertig.
Man wird ohnehin nicht viel davon sehen, nur 2 oder 3 Sekunden, kurz hineingeschnitten. Vor allem sieht man Martha beim Tanz.
Klar.
Nächste Einstellung, der Graf, der seine Gitarre schlägt.
Und da war er auch schon, in einem Fransenkostüm, das ihn wie einen Torero aussehen ließ.
Herr Minetti, sehr erfreut.
Bernhard Minetti vom Preußischen Staatstheater in Berlin.
Mein lieber Papst, so eine Ehre, endlich mit Ihnen zu drehen.
Ganz meinerseits. Also, wir machen eine Halbtotale. Sie schlagen die Saiten etwas stärker an als notwendig.
Ja.
Sie verstecken eine fiebrige Erregung.
Ja, das ist gut. Das ist richtig. Fiebrig.
Ich habe übrigens gestern beim Minister gespeist. Er freut sich darüber, dass Sie hier bei Tiefland mithelfen. Die beiden größten Filmkünstler unserer Nation gemeinsam, sagt er immer wieder. Was für ein Ereignis, was für ein Fest.
Papst kannte die Zusammenhänge. Tiefland war jetzt schon der teuerste Film, der in Deutschland je gedreht worden war, und es ging nicht voran. So schickte der Minister Leute wie ihn und Minetti, um das Allerschlimmste zu verhindern.
Wollen wir es mal proben?
Und tatsächlich, Minetti schlug die Gitarre sehr gut und er wusste, wie man stand, wie man sich hielt, wie man blickte. Er war ein gefährlicher Mensch. Alle hatten den Verdacht, dass er an die Gestapo berichtete. Aber solange man darauf achtete, was man in seiner Nähe sagte, konnte man gut mit ihm arbeiten.
Großartig.
Ich weiß.
Mittagspause bis 13 Uhr.
Jetzt gleich bei der Verführungsszene. Da brauche ich Sie wirklich, Georg.
Gut.
Als wir damals Palü gemacht haben, hat er mir alles gezeigt. Horchen Sie nach innen, hat er gesagt. Werden Sie ganz still, Leni. Schweigen Sie. Hören Sie Ihrer Seele zu. Und dann erst, nicht vorher, sprechen Sie. Ich hab's nie vergessen.
Sarah Bernhardt soll mal zum Regisseur...
Bitte, ich mag das nicht, wenn man mich unterbricht. Wir sind angewiesen, wollte ich sagen, auf Mimen, denen man nicht alles erklären muss, bei denen ein Wort reicht oder sogar ein Blick.
Man darf aber auch nicht vergessen, dass das Schauspiel, so wie wir es heute verstehen,
ist ganz... Ist das, weil ich eine Frau bin? Dass mich heute wirklich keiner ausreden lässt? Nun, ich habe ohnehin zu tun.
Alle drei schwiegen. Papst wusste, dass die anderen beiden wussten, dass er jetzt gerne etwas Spöttisches gesagt hätte. Und er wusste auch, dass es ihnen genauso ging, aber sie kannten einander nicht gut genug.
Wo sind eigentlich die Statisten?
Schon auf dem Rückweg.
Die sind nicht aus Krün?
Die kommen aus Salzburg.
Ach. Sie bringen die Statisten den ganzen Weg aus Salzburg?
Die Mittagspause ist zu Ende.
Erzähl mir von dir, Martha.
Da ist nicht viel zu erzählen, Herr. Wir wandern die Landstraße entlang, und wo ein Wirtshaus ist, da tanze ich.
Wo hast du tanzen gelernt?
Ich habe es nie gelernt.
Es steckt im Blut, was? Und hast du einen Geliebten?
Nein, Herr.
Danke aus. Noch einmal. Wer hat das denn geschrieben?
Ich. Haben Sie Vorschläge?
Nein, nein.
Verbesserungen? Sagen Sie es, Georg. Ich bin dankbar.
Es ist perfekt, wie es... Nur, wenn... Fräulein Riefenstahl, wenn... Darf ich Leni sagen?
Nein.
Wenn der Graf mit Ihnen spricht, müssen Sie ihm zuhören. Ich meine wirklich hören, was er sagt. Es aufnehmen. Sie haben Angst vor ihm. Jedes Wort könnte Ihr Verhängnis bedeuten. Verstehen Sie?
Ich bin nicht taub. Ich höre schon. Damals haben Sie gesagt, ich soll nach innen hören. Jetzt plötzlich nach außen.
Ja, jetzt nach außen. Sie sind ja sehr präsent, wenn Sie Ihre Zeilen sprechen. Aber danach ist es, wie soll ich sagen, als ob jemand einen Schalter umlegt.
Einen Schalter?
Ich meine...
Wie reden Sie mit mir?
Liebes Fräulein Riefenstahl, Sie haben mich doch geholt,
Eigentlich war das nicht ich. Das war irgendwer im Ministerium. Glauben Sie wirklich, ich kann nicht alleine inszenieren? Machen Sie sich keine Sorgen, Georg. Ich bin präsent.
Ja. Aber warum setzen Sie Spots von unten auf sein Gesicht?
Damit er böse aussieht.
Ich kenne ein paar böse Menschen, aber die sind normalerweise nicht scharf von unten angestrahlt, damit man es erkennt.
Was Sie nicht sagen. Was für böse Menschen kennen Sie denn, Georg?
Lass es, dachte er. Denk daran, dass sie dich ins Lager bringen kann.
Ich meine ja nur, wenn Sie ihn von unten anstrahlen, dann müssen Sie das mit sich selbst auch machen. Sie sind doch im gleichen Raum.
Ich muss gar nichts. Konzentrieren Sie sich auf das, wofür Sie hier sind. Dialogregie, Aussprache, Sprechtempo.
Gut. Wenn Sie versuchen, Intensität herzustellen, dann sprechen Sie immer so behaucht. Jedes Mal. Aber ein wenig sollten Sie schon variieren.
Martha hat Angst. Sie ist verwirrt. Sie ist auch fasziniert vom Grafen. Das muss man doch hören.
Dann lassen Sie es hören.
Sei still, dachte er. Sprich es nicht aus. Sprich es nicht aus.
Wenn Sie wollen, dass man merkt, was Sie fühlt, dann versuchen Sie es doch mit Schauspiel. Entschuldigen Sie. Das war unsachlich.
Wenn Sie sich noch einmal vergessen, wird das Folgen haben.
Na dann, machen wir es noch einmal. Und Sie, lieber Minetti, es reicht, wenn Sie einen einzigen Unhold spielen. Es müssen nicht 10 sein. Machen Sie etwas weniger.
Danke, Papst.
Also, dann!
Kamera läuft!
Und wieder spielten sie ihren Dialog. Ihre Züge regten sich nicht, während sie sprach. Damals auf dem Berg war sie eine bessere Schauspielerin gewesen, wach und vital.
Danke. Schnitt. Und? Sollen wir es noch einmal machen?
Woher soll ich das wissen? Dafür sind Sie doch hier, Georg.
Ich denke, das kann man so nehmen.
Sind Sie sich sicher, dass wir nicht lieber noch eine Einstellung machen?
Na gut, dann machen wir noch eine.
Aber was soll ich denn anders machen,
Nichts.
Georg?
Nichts, alles sehr gut. Vielleicht ein bisschen langsamer bei Es ist so, Herr.
Wieso denn das?
Nicht?
Ich glaube, es war perfekt.
Ja, das stimmt. Perfekt. Machen wir es trotzdem noch einmal. Einfach nochmal perfekt.
Und sie sprach alles exakt wie zuvor. Und als sie fertig war und Papst sagte, dass es wieder perfekt gewesen sei, ließ sie noch eine Einstellung drehen und danach noch eine und danach noch eine. Und unglaublicherweise gelang es ihr, dass sie nie im kleinsten Detail abwich. Dass ihre Stimme nie natürlich klang, dass sie kein Wort anders betonte und dass kein einziges ihrer vollen, schwarz glänzenden Haare je anders fiel als zuvor.
Bild 55 ist jetzt fertig gedreht. Wir bauen um. Oh.
Ist das hier immer so?
Brauchen Sie ein Aspirin? Mir macht der Föhn auch so zu schaffen. Ein Bein ist nichts für mich. Hoher Berg und keiner hat Humor. Wie hält man das aus?
Wieso werden die Statisten aus Salzburg gebracht?
Genauer gesagt Max Glahn.
Woher?
Der Ort heißt Max Glahn.
Aber warum von dort?
Ich habe damit nichts zu tun.
Was meinen Sie?
Ich meine, ich habe damit nichts zu tun.
Womit denn?
Wilczek schwieg. Papst öffnete die Augen. Die Sonne war bereits hinter den Bergen im Westen verschwunden. Der Himmel flackerte dunkelrot. Den ganzen Tag hatte er versäumt über diesem unseligen Film. Und morgen und übermorgen würde es genauso sein.
Hier, ist Aspirin.
Danke. Geht schon wieder.
Da. Ja. Das ist es.
Schloss Dreiturm. Das hat ja gar keine drei Türme.
Nicht mal einen.
Bin ja schon gespannt auf deinen alten Herrn.
Ja, warte nicht zu viel. Na komm, immerhin hat er diesen tollen Vampirfilm gemacht. Das war er nicht.
Hä? Aber Metropolis, das war er schon, oder?
Jakob tritt in die Vorhalle des Schlosses, in den muffig kühlen Geruch seiner Erinnerung. Zu Beginn haben sie oben gewohnt, dann haben sie hinunter ins Hausmeisterquartier ziehen müssen, weil sein Vater ein Emigrant und Judenfreund war und kommunistische Filme gemacht hat. Aber dann ist er plötzlich wieder ein guter Deutscher gewesen und so haben sie wieder in den ersten Stock ziehen dürfen und die Jerzabeks sind fast verschwunden vor Demut und Dienstfertigkeit.
Herein. Jakob!
Papa!
Willkommen! Das ist mein Sohn, mein lieber, schöner Sohn. Na, komm her. Das ist Franz Wilczek, mein Assistent, Kurt Häuser, Drehbuchautor. Und da drüben, das ist Krämer.
Angenehm, Kuno Krämer.
Ah, ja, meine Zimmergenossen im Internat, Boris und Felix.
Willkommen in den Ferien. Wir haben gerade Besprechung. Der neue Film wird sehr aufwendig. Ihr könnt zuhören, wenn euch sowas interessiert. Aber bringt erst mal eure Rucksäcke ins Zimmer.
Das geht ja famos zu bei euch.
Ach, hier ist immer so. Wo soll man schlafen? Der Hausmeister, der macht das schon. Hm. Ah, Mama.
Jakob.
Das ist hier Boris, das ist Felix, das ist meine Mutter.
Ah, Boris, Felix.
Wo sind die Jerzabeks? Man müsste das Bett machen. Boris und Felix brauchen Schlafplätze. Mama?
Sie sieht ihm noch immer nicht ins Gesicht, sieht vielmehr auf seinen Kragen, auf die Uniformknöpfe an seiner Brust. Sie hebt zwei Finger und streicht ihm zuerst über die Wange, dann über das Hakenkreuz auf seine Armbinde.
Ich glaube, sie ist krank.
Was du nicht sagst.
Jakob überlegt einen Moment, ob er ihn jetzt schlagen muss, aber er entscheidet, dass es nicht zwingend nötig ist. Unter HJ-lern ist es üblich, herablassend über die Eltern zu sprechen.
Ja, vielleicht war sie auch nicht ganz nüchtern. Wir müssen den Hausmeister finden.
Um in den Keller zu kommen, muss man in der Eingangshalle eine Bodenluke öffnen. Dann steht man über einem dunklen Loch.
Glaubst du wirklich, der ist da unten? Im Keller?
Hallo? Herr Jerzabek!
Jakob ist noch nie hier hinabgestiegen. Früher hatte er zu viel Angst vor dem Keller.
Gebissenarisch ist das Fenster. Wieso in aller Welt hat ein so kleines Schloss einen so tiefen Keller?
Scheiß dich nicht an.
Ich scheiß mich nicht an.
Herr Jerzabek!
Mensch, da geht's nochmal runter.
Ich geh da nicht runter.
Hast Angst?
Nein, ich nicht. Du hast Angst.
Ich hab doch keine Angst.
Na dann, geh runter.
Gehen wir einfach wieder hinauf. Wir brauchen ihn doch gar nicht. Wir können selber eine Schlafstätte.
Angsthase.
Feige Memme, hä? In die Hose macht er sich, in die Hose.
Also macht sich Jakob an den Abstieg. Das Ganze ist unsinnig, denkt er. Niemand braucht diesen Hausmeister. Im Grunde ist es doch weit besser, wenn er sich irgendwo im Keller versteckt und keinen belästigt. Aber weil es nun einmal so weit gekommen ist und weil es auf keinen Fall geschehen darf, dass die Kameraden ihn für feige halten, hat er jetzt keine Wahl mehr.
Boris? Felix? Wo seid's denn?
Wenn man Angst hat, ist das einzig Wichtige, dass keiner davon erfährt. Ist das ein Tier? Ein Mensch? Oder eine Maschine?
Hallo?
Hallo?
Ein schmutziger Raum. Eine fahle Glühbirne an einem Kabel. An einer Wand ein fast leeres Holzregal, in dessen unterstem Fach Werkzeug liegt. Ein Hammer, ein Schraubenzieher, irgendein Ding aus verdrehtem Metall sowie schmutziges, zerknülltes Papier.
Herr Herzerbeck, was machen Sie denn da?
Jesus! So eine Freude, so eine Freude, so eine große Freude, Tommy, so eine Freude.
Herzerbeck hockt auf dem Boden, Beine und Arme insektenhaft gespreizt und sieht Jakob mit blutunterlaufenen Augen an.
Ein Kind grad noch und jetzt schon ein Mann. Die Tränen konnten dann kommen.
Aber was machen Sie denn hier unten?
Wir arbeiten. In einem Schloss hast alleweil was zu schaffen, Tag und Nacht, also hast keine Ruhe.
Haben's vielleicht ein Bettzeug für mich? Zwei Freunde aus dem Internat sind zu Besuch.
Na, was werden das schon für Freund sein?
Bitte was?
Der schiere, dreckige Freund, die den Führer nicht lieben. Und die man sich tief im Köller, im tiefsten Köller, wo sie keiner schreien hört, vornehmen muss. Oder gute Burschen. Deutsche Burschen.
Gute Burschen, Herr Herzerbeck.
Als hätte Jakob genau das Richtige gesagt, tritt Herzerbeck zurück und öffnet die Tür. Sie gehen durch Dunkelheit. Jakob tastet sich an der Ziegelwand entlang und auf einmal, während er Herzerbeck hinter sich schlurfen und murmeln hört, überkommt ihn das Gefühl, dass ihn plötzlich ein Schlag oder Stich treffen könnte.
Da sind's. Boris, Felix.
Was ist denn dir passiert?
Hast dich angeschissen.
Was?
Na kommt's, Burschen, geh mal auf, ich mach den jungen Herrn ein Bett, sowas.
So, die Herrschaften, heute gibt's eine Glachelsuppe mit an Heide.
Es gibt für dieses Gericht einen Namen, aber wieder versteht ihn niemand. Auch nicht, als Liesel Herzerbeck ihn zum dritten Mal wiederholt.
Gerti, gib den Herrschaften da noch was.
Jawohl, Mama. Bitte schön. Bitte.
Guten Dank, mein schönes Kind.
Jakob betrachtet die Herzerbeck-Töchter, die ungemein in die Höhe geschossen sind, seit er sie zuletzt gesehen hat. Die Augen sind stechend und unter der Bluse zeichnen sich schon Wölbungen ab.
Fisch ist die.
Welche?
Mit der Suppe.
Ei, ei. Die Jugend. Das Herz geht einem auf. Früh naht das graue Alter. Drum pflücke den Tag. Mein Herr Vater wurde fast 100.
Meine Mutter ist letzten Monat gestorben im Altersheim in Mödling bei Wien.
Aufrichtiges Beileid.
Danke sehr. Mutter war bereits...
Einmal nur erreichte die Liebe den Schattenbeherrscher und an der Schwelle noch streng rief er sein Geschenk zurück. Da weinen die Götter. Es weinen die Göttinnen alle, dass das Schöne vergeht, dass das Vollkommene stirbt.
Ja. Bravo, ganz wunderbar.
Möchte vielleicht jemand von den Herrschaften noch ein Brot? Ich gehe eins holen.
Als die junge Herzerbeck hinausgeht, schiebt Boris seinen Stuhl zurück, steht auf und verlässt den Raum. Ja.
Erwarten wir noch jemanden?
Herr Papst, Giri Papst, Stimme verloren?
Ich bin Wilhelm Papst.
So. Wie ist denn die Gabo so? Willig?
Die würde ich ja gern mal.
Entschuldigung, bitte. Kannst die Manieren vergessen. Kasunke,
ich bin Basler.
Was kann ich für Sie tun?
Ruhig bleiben. Nerven nicht wegschmeißen.
Hey! Sie sind doch Jannings.
Ich bin Werner Kraus.
Ach, das macht ja nichts. Aber Spaß beiseite, man kann ja nicht immer nur flachsen.
Ernst des Lebens. Wer von den Herren ist denn...
Er sieht seinen Kollegen an, der holt einen Notizblock aus der Tasche, tippt seinen Zeigefinger an die Zungenspitze und blättert mit zusammengekniffenen Augen um.
Kurt Häuser, wer von Ihnen ist das? Bitte keine Mehrfachmeldungen.
Jakob sieht, dass Papa aufatmet. Auch von den anderen fällt Spannung ab. aber das Gesicht des Drehbuchautors ist ganz schmal geworden.
Ich.
Sicher? Sie sind das, ohne Zweifel?
Worum geht es?
Alle fragen das. Immer, immer, immer.
Aber wir sagen einfach nur, kommen Sie mit.
Wer nichts zu verbergen hat, braucht keine Angst zu haben.
Also, gehen wir. Hören Sie, dieser Mann da, Herr Krämer, der ist vom Ministerium. Sie können mich nicht so einfach. Sie müssen erst mit ihm sprechen.
Ach so. Welches Ministerium denn?
Propaganda.
Ach so. Und Sie wollen was sagen?
Nein, nein.
Sicher nicht? Wir können das ins Protokoll aufnehmen.
Ah, wir machen ein Protokoll?
Ja, es gibt immer ein erstes Mal.
Nicht nötig, alles in Ordnung.
Dachte ich mir.
Häuser, können wir.
Darf ich meine Frau anrufen?
Du weißt die Antwort. Kleines Stück Scheiße. Komm jetzt und quatsch uns nicht die Ohren voll.
Sicher ein Missverständnis. Wird sich bestimmt aufklären.
Wenn Sie mich fragen, ein unbotmäßiger Gesell. Er sollte ja diesen Film schreiben, in dem ich mitgespielt habe. Der Minister wollte ihn unbedingt, aber er hat es einfach nicht gemacht. Ich sage, jeder wie er will, aber wundern braucht er sich dann nicht.
Sie meinen Jud Süß?
Ja, genau. Man kann schon Nein sagen, aber da muss man sich nicht wundern.
Sie hätten auch Nein sagen können.
Ich bitte Sie. 6 Juden. Ganz verschiedene. Und jeden habe ich anders gespielt. Jeden ganz anders. Das lässt man sich doch als Schauspieler nicht entgehen.
Also, an die Arbeit, Kinder. Wir müssen noch den zweiten Teil durchgehen.
Jakob, wo ist eigentlich Boris?
Weiß nicht.
Läuft da was mit der Fashion?
Was?
Na, der Gerti.
Das weiß ich.
Ach, Jakob, warte mal kurz.
Ja, Vater?
Hat es dich erschreckt? Eben.
Warum?
Es wird sich aufklären. Sie lassen ihn gleich wieder frei, wirst sehen. Es muss ein Missverständnis sein.
Ich weiß ja nichts über diesen Mann. Es wird schon einen Grund haben, sonst wären sie nicht gekommen. Das sind die besten Männer im Reich. Die wissen, was sie tun.
Ja. Möchtest du gleich bei unserer Besprechung zuhören? Das kann interessant sein, wenn du auch mal beim Film arbeiten willst.
Das will ich aber nicht.
So?
Ich möchte etwas tun, durch das ich meinem Volk helfen kann. Bei seinem Kampf. Da gibt es Wichtigeres als Filme. Nimm mir das nicht übel.
Papst blickt ihm einen Moment über die Schulter, als wollte er prüfen, ob da jemand hinter seinem Sohn steht und statt seiner gesprochen hat.
Wir glauben an Opfer. Wir wollen für das Ganze da sein und wenn es so sein soll, dann wollen wir auch sterben. Für etwas, das größer ist als wir. Für das Reich. Für unseren Führer. Wenn wir Glück haben, Felix, Boris und ich, sind wir vor Ende des Jahres noch in Uniform.
Du bist doch schon in Uniform.
Ich meine die echte. Die Wehrmacht.
In Papsts Gesicht ist etwas vor sich gegangen, das Jakob noch nie gesehen hat. Der Blick hat seine Kraft verloren. Auf einmal kann Jakob sehen, wie sein Vater aussehen wird, wenn er ein alter Mann ist.
Aber versteh mich nicht falsch. Ich habe großen Respekt. Das Volk braucht Filme. Es muss unterhalten und belehrt werden.
Aha.
Wirklich.
Oft kann Trude das ferne Brummen der Geschwader hören. Sehr weit weg fliegen sie, aber sie bestehen aus so vielen Motoren und Propellern, dass man sie hier noch wahrnimmt. An diese Maschinen hat sie denken müssen, als sie neben Wilhelm bei der Premiere von Komödianten gesessen hat. So schön hat Käthe Dorsch gesprochen, so elegant hat Henny Porten die Finger gespreizt und so liebenswürdig sanft naiv hat Hilde Krahl ihren Kopf gesenkt und tief bescheiden geseufzt. Irgendwann hat Trude sich nicht mehr zurückhalten können. Ein Schluchzen ist in ihr aufgestiegen, ihre Schultern haben gezuckt, die Tränen sind ihr übers Gesicht gelaufen und Wilhelm, im Glauben, sie weine über das tragische Geschick der Prinzipalin im Film, hat ihre Hand genommen. Und als sie nach Minuten noch immer nicht hat aufhören können, hat er ihr stolz sein seidenes Taschentuch gereicht.
Danke, Trude. Danke.
Am Tag nach der Premiere waren sie auf einem Pfad im nebligen Grunewald. Nicht der Natur wegen, sondern um frei miteinander zu sprechen. In der Wohnung kann man das nicht, denn die Wände sind dünn und die Nachbarn aufmerksam. Und daheim im Schloss, wo der Hausmeister herrscht, ist es ohnehin unmöglich.
Ja, du hast recht. Aber nur halb, denn all das geht vorbei. Aber die Kunst bleibt.
Selbst wenn das so ist. Selbst wenn sie bleibt, die Kunst. Bleibt sie nicht beschmutzt. Bleibt sie nicht blutig und verdreckt.
Und die Renaissance? Was ist mit dem Borgia und ihren Giftmorden? Was ist mit Shakespeare, der sich mit Elisabeth arrangieren musste? Gedichte kann man allein schreiben. Bilder kann man allein machen, aber Filme, dafür braucht es immer Macht und Geld. Für jeden Film eine große Maschinerie. Du weißt, dass ich nicht freiwillig hier bin.
Aber weiß ich das?
Wir sind wegen Mama gekommen. Plötzlich brach der Krieg aus. Und nach meinem Sturz von der Leiter...
Das ist die Geschichte, die du jetzt erzählst.
Stimmt sie etwa nicht?
Sie stimmt so, wie jede Geschichte stimmt. Kuno Krämer hat gesagt, dass er dir schon drüben angeboten hat, dass...
Und ich habe ihn weggejagt. Schläge habe ich ihm angedroht.
Hast du je im Leben jemanden geschlagen?
Was soll das heißen?
Als wir nach Österreich gekommen sind, ins Schloss, zu deiner Mutter, bevor du von der Leiter gefallen bist, bevor das passiert ist, wolltest du wirklich zurück nach Hollywood? Zu den Produzenten, die nicht wissen, wer Papst ist? Die dir nur schlechte Drehbücher geben, bei denen du dann vielleicht als Assistent arbeiten darfst für jemanden, der vor kurzem noch dein Assistent war. Das wolltest du?
Vielleicht ist es gar nicht so wichtig, was man will. Wichtig ist, Kunst zu machen unter den Umständen, die man vorfindet. Komödiant ist mein bester Film seit langem und der nächste Film, der wird bestimmt, ganz bestimmt.
Er wird ihn drehen, seinen guten Film. Einen mehr auf seiner Liste guter Filme. Und wenn der Film fertig ist, wird er seinen Frack anziehen. Und du wirst ihm die Fliege binden, weil er das noch immer nicht kann. Auch nach all den Premieren nicht. Und dann wirst du an seinem Arm über den Teppich schreiten. Vorbei an den Lichtsäulen aus emporgerichteten Scheinwerfern, die sie jetzt hier so mögen. Und falls du es vergisst, wird er dich flüsternd daran erinnern, dass du lächeln musst.
Nein, denkt sie erleichtert. Nicht Jakobs Stimme. Gott sei Dank. Aber wo war Wilhelm?
Wilhelm? Wo ist er, mein Mann? Wo ist er?
Bitte, die Herren, um seine Brotzeit unterwegs. Heil Hitler! Bitte. Bitte lassen Sie mich wenigstens ein paar Zeilen. Meine Frau, die weiß doch gar nicht, wo ich bin.
Öffne die Augen. Gleich hörst du wieder etwas. Still bleibt es nie lang.
Ja, jetzt reden sie wieder. Erst einer, dann ein anderer, dann wieder ein anderer und hier schon wieder Wilhelms Stimme, ruhig und selbstsicher.
Oh Gott sei Dank. Wilhelm ist noch hier. Sie haben jemand anderen mitgenommen.
Papst musste immer wieder an Trudes Reaktion denken, als er ihr erzählt hatte, welches Buch er verfilmen würde. Erst hatte sie ihn angestarrt, dann hatte sie zu lachen begonnen.
Bitte, bitte.
Trud wild und laut, bis ihr Tränen übers Gesicht liefen.
Karasch, die Sternengeige?
Genau, die Sternengeige.
Selbstverständlich kenne ich vom Karasch alles. Schmiedecke, Wimpel, Krämer, Undes und... Die Sternengeige, die kenne ich natürlich auch.
Sind denn die anderen Bücher von ihm genauso uninteressant?
Psst, die Nachbarn.
Ach so.
Der Karasch, also du, das ist ein wahrer Goethe. Ein wahrer Schiller ist außerdem.
Ja?
Karasch.
Es musste einen Weg geben. Die freudlose Gasse war ja auch ein platter Unterhaltungsroman. Und was hatte er daraus gemacht? Und welch sanfte Liebesgeschichte Keutner gerade auf Lastkähnen in Berlin gedreht hatte, mitten in der in Zerstörung versinkenden Hauptstadt.
Wenn man gute Ideen hatte und seinen Beruf verstand, war alles möglich.
Im Roman ging es um den jungen Musiker Fritz, dessen Stradivari nach seinem ersten triumphal erfolgreichen Konzert gegen eine Fälschung ausgetauscht wird. Weil Fritz von unerhört reiner Gesinnung ist, versucht er, seine Geige zu verkaufen, um die Hochzeit seiner ebenfalls unerhört edlen Schwester Elisabeth mit dem Staatsanwalt Holk...
Herrgott, was soll ich mit diesem Mist anfangen? So ein elender Scheißdreck. Was soll ich denn tun?
Papst spürte, dass etwas in ihm eng geworden war. In seiner Jugend hatte er nur in sich horchen müssen. Schon waren aus der Dunkelheit Bilder und Geschichten aufgestiegen. Horchte er jetzt, so war ihm, als wäre er in ein kleines Zimmer mit verschlossenen Fensterläden gesperrt.
What?
Er stieg aus dem Bett. Kaum vorstellbar, dass er Louise vor nicht langer Zeit in jenem Diner gegenüber gesessen hatte. Gar nicht mehr vorstellbar, dass es wirklich einen Moment in seinem Leben gegeben hatte, da er ihre Lippen auf den seinen gefühlt hatte. Er fühlte scharfen Neid gegenüber dem, der er in diesen Momenten gewesen war. Am Fenster blickte er frierend auf die vom Mondlicht übergossene Wiese. Und da, während er hinaussah auf das vom Mondlicht beschienene Gras, sah er den Geiger Fritz vor sich.
Ein Schattenriss vor Scheinwerfer. Hunderte Gesichter starren. Aber er spielt nicht gut. Etwas besser als mittelmäßig. Schwerelos steigt die Kamera. Blickt hinab auf die Menge. Genau davon spricht alle Kunst. Die Welt ist Sehnen. Das menschliche Leben ist unerfüllt. Und der tiefste Ausdruck davon ist die Musik.
Ja. Papst hatte Licht gemacht und saß am Tisch. Er schrieb mit einem Bleistiftstummel auf ein altes Briefkuvert. Reichsfilmkammer Berlin stand da als Absender. Ohne aufzusehen, schrieb er, bis das Kuvert auf beiden Seiten voll war. Und weil er wusste, dass man selbst die besten nächtlichen Ideen vergisst, wenn man sie nicht festhält, riss er es auseinander und schrieb auf der Innenseite weiter. Erst als er keinen Platz zum Schreiben und kein Stück Papier mehr hatte, zog er seine Hausschuhe und den Seidenschlafrock an, den er einst in Paris gekauft hatte, und ging nach nebenan, um seinen Assistenten zu wecken.
Wilczek!
Geh erst.
Wilczek, ich weiß es jetzt.
Na endlich.
Der Film wird auch einen anderen Titel bekommen. Hören Sie.
Ja, welchen denn?
Der Fall Molander.
Lichtspiel. Hörspielserie nach dem Roman von Daniel Kehlmann. Folge 3. Mit Thomas Leubel, Enne Schwarz, Felix Pöchhacker, Bibiana Beklau, Oskar Kehlmann und vielen anderen. Erzähler Michael Kranz. Komposition Markus Lehmann-Horn. Bearbeitung und Regie Sebastian Stern. Produktion Deutschlandfunk 2026.